Erwin Schrödinger, Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachten. Gelesen von Frank Streichfuß und Michel Winter.
Stell dir ein Stück stinknormale Tapete vor. Das Design besteht aus ein paar einfachen Farben, die sich dann im immer gleichen Muster über die gesamte Papierfläche erstrecken. Und jetzt stell dir einen aufwendigen Wandschmuck vor, sagen wir eine üppig verzierte Tapisserie des Renaissance-Künstlers Raphael, mit edlem Stoff, der zu feinen und elaborierten Motiven verwoben wurde, ohne langweilige Wiederholungen. Was der Vergleich soll? Tja, der berühmte Physiker und Quantenmechaniker Erwin Schrödinger bemühte genau diese Analogie, um den Unterschied zwischen nicht lebender und lebender Materie zu illustrieren. Die ordinäre Tapete ist das Baumaterial gewöhnlicher physikalischer Materie. Aber Raphaels Wandteppich ist der feine Stoff, aus dem das Leben gestrickt ist. Dazwischen liegen natürlich Welten. Und genau aus diesem Grund fragte sich Schrödinger, wie die physikalischen Naturgesetze für beides gelten können, für stinknormale Materie und das hochkomplexe organische Leben. Seine feinsinnige Spurensuche inspirierte eine ganze Generation von Biologinnen und Genforschern und jenen Wissenschaftsklassiker, den wir in diesen 7 Blinks auf den Punkt bringen.
Blink Nummer 1. Warum ist unser Körper so groß?
Erwin Schrödingers Grundlagenwerk »Was ist Leben?« basiert auf einer Vorlesungsreihe am renommierten Trinity College in Dublin. In der allerersten Veranstaltung stellte Schrödinger seinem Publikum folgende Frage: Warum sind Atome so winzig? Die Frage ist so simpel wie komplex. Um sie zu beantworten, müssen wir zunächst illustrieren, wie klein Atome wirklich sind. Die Größe eines Atoms liegt zwischen 1/2000stel und 1/5000stel der Wellenlänge des gelben Lichts. Und diese Wellenlänge ist ungefähr so kurz wie das kleinste Staubkorn, das man eben noch unter dem Mikroskop erkennen kann. Sprich, dieses Korn würde immer noch Milliarden von Atomen enthalten. So winzig sind die Dinger. Das führte Schrödinger zu einer weiteren Frage. Wenn Atome so klein sind und Menschen aus Atomen bestehen, warum muss der menschliche Körper dann so groß sein? Diesmal müssen wir für die Antwort etwas ausholen. Stell dir vor, dein Körper wäre so klein, dass sein Verhalten von der Aktivität einzelner Atome bestimmt würde. Dann wärst du nicht mehr in der Lage, deine Gedanken und Handlungen zu koordinieren. Warum? Weil sich Atome völlig unkoordiniert verhalten, zumindest auf individueller Ebene. Sie schwingen die ganze Zeit und produzieren konstant Energie. Tatsächlich gehorchen einzelne Atome oder kleinere Atomgruppen keinen erkennbaren Naturgesetzen. Das heißt, dass Atome erst in deutlich größeren Konstellationen dem gehorchen, was wir als physikalische Gesetze beobachten. Das lässt sich an diversen Beispielen illustrieren, wie dem Magnetismus. Wenn du ein Quarzrohr mit Sauerstoff füllst und in ein Magnetfeld führst, dann siehst du, wie die Gasatome magnetisieren. Die Sauerstoffmoleküle im Rohr richten sich parallel zum Magnetfeld aus, wie die Nadel auf einem Kompass. Aber jetzt kommt's. Das gilt nicht für alle Atome. Ein paar Sauerstoffmoleküle reagieren nicht auf die Magnetwellen. Nur der Durchschnitt der Gruppe verändert seine Ausrichtung auf koordinierte Weise. Oder stell dir vor, du befestigst einen sehr leichten Gegenstand an einer langen, dünnen Schnur. Physiker nutzen solche Experimente häufig, um die Auswirkungen schwacher Kräfte wie Elektrizität oder Magnetismus auf die Position von Objekten zu messen. Tja, und je leichter die baumelnden Körper sind, desto stärker reagieren sie auf immer schwächere elektrische oder magnetische Wellen. Irgendwann tanzt der leichte Körper dauerhaft und unregelmäßig um seine neutrale Gleichgewichtsposition.
All das zeigt, dass Objekte wie unser menschlicher Körper eine gewisse Größe haben müssen, um nicht dem erratischen Treiben einzelner Atome ausgeliefert zu sein.
Besonders das letzte Beispiel des leichten Körpers zeigt, was passieren würde, wenn unser Körper zu klein und leicht wäre. Er würde ständig auf sämtliche Kräfte reagieren, die von außen auf ihn einwirken. Ein Organismus braucht also eine gewisse Größe, um die physikalischen Gesetze zu nutzen, die für größere Atomgruppen gelten.
Blink Nummer 2. Die große Wirkung kleinster Teilchen.
Nochmal zum Mitschreiben. Ein lebender Organismus muss sich aus einer extrem hohen Anzahl von Atomen zusammensetzen, damit all seine biologisch relevanten Prozesse funktionieren. Erst diese Größe verhindert, dass einzelne Atome mit ihrem unberechenbaren Verhalten den gesamten Organismus durcheinanderbringen. Das Problem ist nur, die Vorgänge innerhalb lebender Organismen werden trotzdem stark oder gar vollständig von extrem kleinen Atomgruppen beeinflusst. Diese Atome sind zu winzig, um auf statistische Gesetze anzuspringen. Und doch diktieren sie die Entwicklung übergeordneter Funktionen und Verhaltensmuster des Organismus. Man könnte auch sagen, sie enthalten die Bauanleitung für seine gesamte Entwicklung. Biologen beschreiben Organismen als vierdimensionale Muster, wobei mit der vierten Dimension die Zeit gemeint ist. Teil dieses Musters ist die Ontogenese, also die gesamte Entwicklung des einzelnen Organismus. Sie umfasst alle Strukturen und Funktionen, die der Organismus während seines gesamten Lebenszyklus bildet, von den Anfängen als befruchtete Eizelle bis zur Geschlechtsreife und Fortpflanzung. Diese Ontogenese, also die gesamte Entwicklung des Organismus, wird von der Struktur einer einzigen Zelle bestimmt, der befruchteten Eizelle, genauer gesagt, deren Kern. Im normalen Ruhezustand dieser befruchteten Eizelle erscheint dieser Kern als ein über die gesamte Zelle verteiltes Netzwerk aus DNA-Substanz. Aber dann kommt es zur Zellteilung, bei der sich die Zellen vermehren und der Organismus wächst. In diesem Stadium besteht der Zellkern aus einer Ansammlung stäbchenartiger Partikel, den Chromosomen. Und in diesen Chromosomen befinden sich Gene, die wesentliche Eigenschaften des Organismus festlegen, zum Beispiel, ob das Lebewesen blaue oder braune Augen hat. Ein einzelnes Gen enthält kaum mehr als ein paar Millionen Atome. Höchstens. Das sind zu wenige, als dass sie den bekannten physikalischen Gesetzen gehorchten. Und trotzdem enthalten diese Gene eine Art Bauanleitung. Ein allwissender Geist könnte diese Bauanleitung auslesen und sehen, ob sich die Eizelle zu einem Huhn, einer Fruchtfliege, einer Maispflanze oder einem Menschen entwickelt. Wie das geht? Naja, die Bauanleitung schreibt die gesamte Ontogenese dieses Organismus vor. Und jeder komplette Chromosomensatz enthält den gesamten Bauplan.
Wir lernen, winzige Atomgruppen, sprich die Gene in den Chromosomen im Kern der befruchteten Eizelle, enthalten die Baupläne für die gesamte Entwicklung lebender Organismen.
Und selbst diese Beschreibung greift zu kurz. Die Chromosomen enthalten nicht nur die Bauanleitung für den Organismus, sie tragen auch aktiv zu dieser festgelegten Entwicklung bei. Schrödinger formulierte es so: Sie sind Baupläne und Architekten in einem.
Blink Nummer 3. Die Evolution verläuft in Quantensprüngen.
Laut Charles Darwin vollzieht sich die Evolution langsam und sukzessive, durch kleine, zufällige und kontinuierliche Variationen. Tja, er lag falsch. Stell dir vor, du erntest Gerste, also ein typisches Getreide mit Halm, Laubblättern, Ähre und Körnern. Du misst die Länge jeder einzelnen Ähre aus dieser Ernte und überträgst die Ergebnisse in ein Koordinatensystem. Dann erhältst du die berühmte Glockenkurve der Normalverteilung. Angenommen, du wählst ein paar überdurchschnittlich lange Ähren aus und säst die Körner auf einem leeren Feld aus. Dann müsste sich die Glockenkurve frei nach Darwin im Koordinatensystem nach rechts verschieben. Sprich, die Selektion würde in der Folgegeneration durchschnittlich längere Ähren produzieren. Aber dem wäre nicht so. Tatsächlich bliebe der Graph in deinem Koordinatensystem an exakt derselben Stelle. Warum? Weil kleine und kontinuierliche Variationen nicht vererbt werden. Stattdessen geschieht Evolution durch abrupte Veränderungen bzw. Mutationen. Und die ähneln weniger Darwins kleinen und geschmeidigen Übergängen, sondern vielmehr den plötzlichen Sprüngen in einem anderen Bereich der Wissenschaft, der Quantenphysik. Eine quantentheoretische Regel besagt, dass kleine Systeme wie Elektronen diskrete Energieniveaus besitzen. Sie halten also eine spezifische Menge an Energie. Der Übergang zu einem anderen Energieniveau verläuft nicht fließend, sondern über einen abrupten und relativ großen Sprung zum nächstmöglichen Energieniveau, zum Beispiel durch die Abstrahlung oder Absorption zusätzlicher Photonen. Dabei werden diverse energetische Zwischenwerte übersprungen. Und Ähnliches passiert bei der Evolution, wo zwischen der unveränderten Form einer Spezies und ihrem veränderten Nachwuchs ebenfalls mögliche Zwischenschritte wegfallen. Die Veränderungen erfolgen durch große und noch dazu extrem seltene Sprünge. Aber Moment, wie können Gene über längere Zeit unverändert bleiben, wenn sich doch die relativ kleine Anzahl von Atomen in ihrem Inneren tendenziell chaotisch verhält? Auch hier liefert die Quantentheorie eine mögliche Antwort. Atome können sich zu Molekülen verbinden. Dabei bilden sie feste Konfigurationen, die den Molekülen hohe Stabilität verleihen. Diese Konfigurationen verändern sich, wenn überhaupt, durch eine Veränderung ihres Energieniveaus. Es kann Jahrtausende dauern, bis es zu solchen Sprüngen kommt. Damit verändern sich Moleküle im selben Tempo wie die Evolution. Gene sind wie große Moleküle, die sich nur durch große, seltene und unregelmäßige Sprünge verändern.
Kurzum, es gibt eindeutige Parallelen zwischen der Evolution und den Prinzipien der Quantentheorie. Atome verbinden sich zu festen Molekülen und diese Bausteine des Lebens verändern sich so selten, wie es in der Evolution zu Mutationen kommt.
Aber irgendwie macht Schrödingers Erklärung hier nicht restlos glücklich. Immerhin beschreibt sie das Problem nur durch die Erfindung eines hypothetischen Moleküls. Darum versuchen wir im nächsten Blink, die Fäden zusammenzuführen.
Blink Nummer 4. Es lebe die Ordnung.
Das von Schrödinger beschriebene Molekül ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Es ist unglaublich klein und kann seine Struktur trotzdem über sehr lange Zeiträume erhalten. Es scheint, als würde es sich einfach über alle physikalischen Regeln hinwegsetzen. Und genau das trifft irgendwie auf alles Leben zu. Nimm die Entropie, also die Tendenz isolierter Systeme, ihre Energie zu verlieren und in einen Zustand thermodynamischer Balance zu zerfallen, in das, was wir Unordnung nennen. Darum wird Entropie auch häufig als das Maß der Unordnung bezeichnet. Grob gesagt bedeutet das, dass alles in der Welt früher oder später seine Struktur verliert und zerfällt. Gerade Materie zerfällt besonders schnell. Aber organische Lebensformen trotzen dieser Tendenz durch negative Entropie. Sie nehmen Nahrung zu sich, spalten deren Ordnung auf und zehren von der dabei frei werdenden Energie. Auch wir Menschen trotzen dem Verfall, also der Unordnung, indem wir über Nahrung Energie aufnehmen und so kontinuierlich Ordnung aus Ordnung generieren. Heute unterscheidet die Physik zwei unterschiedliche Methoden zur Herstellung von Ordnung, die statistische und die dynamische. Die statistische Methode haben wir im ersten Blink beschrieben. Einzelne Atome verhalten sich unkoordiniert, aber in der Gruppe wird ihr Verhalten statistisch vorhersehbar. So wird die Unordnung zur Ordnung, durch die Beobachtung großer Gruppen und die Bildung von Durchschnittswerten. Diese statistische Methode kommt vornehmlich in der anorganischen Welt zur Geltung. Aber bei organischen Lebewesen läuft das anders. Für sie gilt das dynamische Prinzip, wo Ordnung aus Ordnung hervorgeht. Eine kleine Gruppe von Atomen in einer einzelnen Kopie genetischer Codes erschafft etwas Ordentliches. Einen lebenden Organismus, der überlebt und damit am laufenden Band gegen das Prinzip der Entropie verstößt. Auf gewisse Weise ist das Leben wie eine Uhr. Die Einzelteile einer Uhr gehorchen den dynamischen Gesetzen und mit ihnen das gesamte Gerät. Aber die Einzelteile selbst sind Feststoffe aus chemischen Verbindungen, die ihre Stabilität den Kräften der Quantenmechanik verdanken. Und mit Hilfe dieser Kräfte trotzt die Uhr ihrem materiellen Zerfall.
Will heißen, das organische Leben trotzt dem natürlichen Zerfall der Dinge Ordnung ab, und zwar im Kleinen wie im Großen.
Auch lebende Organismen bestehen aus ganz bestimmten Feststoffen, Schrödinger nennt sie aperiodische Kristalle, mit denen sie sich der Entropie widersetzen. Aber diese Kristalle sind mehr als kleine Zahnrädchen in der organischen Maschinerie. Schrödinger formuliert es so: Das einzelne Zahnrad ist kein plumpes Menschenwerk, sondern das feinste Meisterstück, das jemals nach den Leitprinzipien von Gottes Quantenmechanik vollendet wurde.
Blink Nummer 5. Bewusstsein heißt aktiv lernen.
Du kennst das philosophische Gedankenspiel vielleicht. Wenn ein Baum im Wald fällt und niemand da ist, um es zu hören, macht der Baum dann ein Geräusch? Und was, wenn wir die Metapher noch weiterspinnen, sie also auf die gesamte Welt übertragen? Existiert die Welt nur, weil das menschliche Bewusstsein in der Lage ist, sie zu erfahren und zu erinnern? Oder besteht sie auch jenseits unserer Wahrnehmung? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir erst einmal klären, wie Schrödinger Bewusstsein definiert. Ihm zufolge ist das Bewusstsein ein eleganter und komplexer Mechanismus, vielleicht sogar der raffinierteste Überlebensmechanismus von allen. Immerhin versetzt er uns in die Lage, unser Verhalten an die verschiedensten Umstände anzupassen. Trotzdem werden nicht alle mentalen Prozesse bewusst vollzogen. Denk ans Atmen, Blinzeln oder die allmorgendliche Route zur Arbeit. Auch diese Vorgänge werden vom Gehirn gesteuert und stellen biologisch relevante Reaktionen auf unsere Umgebung dar. Aber du musst sie nicht mit vollem Bewusstsein begleiten. Deine Aufmerksamkeit kann vollkommen losgelöst sein von den Empfindungen, die mit diesen automatisierten Routinen einhergehen. Daraus können wir ableiten, dass uns ein Verhalten erst dann bewusst wird, wenn uns die Umweltbedingungen zwingen, es zu verändern. Im Normalfall kannst du quasi im Halbschlaf zur Arbeit laufen und dabei über etwas ganz anderes nachdenken. Wird dein üblicher Weg allerdings von einer Baustelle versperrt, musst du ausweichen. Dann wird dein Verhalten plötzlich bewusst. Du denkst mit einem Mal aktiv über deinen Weg zur Arbeit nach. So gesehen ist das Bewusstsein wie eine Lehrerin. Es begleitet dich so lange, bis du deine Aufgaben ohne fremde Hilfe lösen kannst. Und letztlich ist es ja auch das Bewusstsein, das jedem Lebewesen die Fähigkeit gibt, sich seiner selbst gewahr zu werden. Zumindest solange es sich entwickelt und Neues erschafft. Ein Kleinkind wird sich seiner selbst erst in dem Moment bewusst, in dem es beginnt, mit seiner Umgebung zu interagieren. Und die Welt ist sich ihrer selbst nur bewusst, solange es menschliches Bewusstsein gibt, das mit ihr interagiert.
Oder einfacher gesagt, Bewusstsein ist letztlich nichts anderes als die Gesamtheit aktiver Lernprozesse.
Aber inwiefern sind diese philosophischen Betrachtungen über das Bewusstsein für unsere Spezies relevant?
Blink Nummer 6. Die Evolution des Menschen.
Auf den ersten Blick scheint es ja, als hätte die Menschheit Kraft ihres Bewusstseins das darwinistische Primat des Survival of the Fittest überwunden. Immerhin möchten die meisten Menschen ihre Mitmenschen nicht leiden oder sterben sehen, nur weil diese nicht mit der Welt Schritt halten. Wir haben moralische Codes und Gesetze entwickelt, die das Überleben des Einzelnen unabhängig von körperlichen oder geistigen Voraussetzungen sichern sollen. In einem anderen Punkt lag Darwin allerdings richtig. Angelernte Fähigkeiten sind nicht vererbbar. Eine trainierte Pianistin kann ihre Fingerfertigkeit nicht allein durch ihre Gene weitergeben. Was diese beiden Erkenntnisse gemein haben? Nun, sie führen zu einer spannenden Frage. Wenn wir Neuerlerntes nicht genetisch vererben und den Zwang der natürlichen Selektion überwunden haben, ist die Menschheit dann zu evolutionärem Stillstand verdammt? Haben wir den Zenit unserer biologischen Entwicklung erreicht? Schrödingers Antwort ist kurz und knackig: Nein. Darwin zufolge treten Mutationen immer zufällig auf, auch dann, wenn sie sich durchsetzen und evolutionär relevant werden. Das bedeutet, dass Entwicklungsschritte nichts damit zu tun haben, wie sich einzelne Exemplare einer Spezies im Laufe ihres Lebens verhalten. Mit einer Einschränkung. Manche Mutationen rufen Verhaltensweisen hervor, die ihren Einfluss auf die Evolution verstärken. Stell dir vor, Vögel einer bestimmten Spezies entwickeln die Fähigkeit, höher zu fliegen. Dadurch sind sie in der Lage, weiter oben in den Baumkronen zu nisten, wo der Nachwuchs vor Fressfeinden sicher ist. Das allein verschafft diesen Vögeln einen selektiven Vorteil. Zusätzlich führt ihr neues Nistverhalten automatisch zur Selektion flugfähigen Nachwuchses, denn nur die guten Flieger schaffen es zurück ins Nest. So provoziert eine Mutation, der höhere Flug der Eltern, eine umweltbezogene Verhaltensänderung, die wiederum die Entwicklung einer bestimmten Fähigkeit begünstigt. Hier schließt sich der Kreis zur menschlichen Evolution, denn das Beispiel der Vögel zeigt, dass das Verhalten von Organismen sehr wohl die Mechanismen der evolutionären Selektion beeinflusst. Der einzelne Organismus treibt die Selektion voran, wenn er in Reaktion auf seine Umwelt bestimmte Fähigkeiten richtig einsetzt. Die Küken zementieren die Evolution ihrer Spezies nur, wenn sie auch wirklich von ihrer Flugfähigkeit Gebrauch machen. Was das für uns Menschen bedeutet? Dass unsere Evolution davon abhängt, ob wir unsere Entwicklung als Spezies aktiv vorantreiben oder sie den Naturgesetzen überlassen. Forscher wissen, dass wir den biologischen Fortschritt unserer Spezies durch unser Verhalten bewusst steuern können.
Mit anderen Worten, wenn sich die Menschheit weiterentwickelt, dann tut sie das, weil sie dafür ihr Bewusstsein nutzt. Sie kann ihre Umwelt auf eine Weise gestalten, die fortschrittliche Fähigkeiten selektiert.
Aber das ist kein Selbstläufer. Als Schrödinger sein Buch verfasste, war die industrielle Produktion mit monotoner Fließbandarbeit auf dem Vormarsch. Und er fürchtete, dass eine solche Entwicklung weniger intelligente Menschen begünstigen würde, die sich leichter in einer solchen Umgebung zurechtfinden. Sein Vorschlag war visionär. Stumpfe und repetitive Tätigkeiten sollten in Zukunft von Maschinen übernommen werden.
Blink Nummer 7. Was ist nun echt? Die Welt oder unsere Wahrnehmung?
Wenn du eine Physikerin fragst, was gelbes Licht ist, erhältst du eine kryptische Antwort. Gelbes Licht sind transversale Wellen elektromagnetischer Strahlung mit einer Länge von etwa 590 Nanometern. Aber so wissenschaftlich akkurat diese Beschreibung ist, sie hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, wie wir die Farbe Gelb sinnlich wahrnehmen. Analog dazu kann dir ein Physiologe genau sagen, welche Nerven in deinem Auge und Gehirn aktiv werden, wenn du diese Farbe siehst, ohne beschreiben zu können, wie du die Farbe wahrnimmst. Und umgekehrt verrät dir deine subjektive Wahrnehmung der Farbe nichts über die objektiven Eigenschaften dieses Lichts. Daraus schließen wir, dass sich unsere subjektive Wahrnehmung nicht objektiv wissenschaftlich abbilden lässt. Sie existiert zwangsläufig immer nur im Verstand der wahrnehmenden Person. Welch verrückte Erkenntnis! Bedeutung ist subjektiv. Sie konstruiert sich nur in der Wahrnehmung des wahrnehmenden Subjekts. Und trotzdem hat die Wissenschaft noch nicht entschlüsselt, welche Rolle unser Verstand bei der individuellen Konstruktion von Bedeutung spielt. Tatsächlich meidet die Wissenschaft jedwede Diskussion über das Thema Bedeutung. Und je akribischer sie die Welt beschreibt und dokumentiert, desto bedeutungsloser wirken all diese Erkenntnisse. Die Wissenschaft lehrt uns nur, dass sich das menschliche Bewusstsein durch die ständige Beobachtung der Welt entwickelt hat. Und dass es eines Tages vergeht, wenn die Sonne abkühlt und kein Mensch mehr auf der Erde leben kann. Und genau das ist das Verrückte am Bewusstsein. Es ist die Bühne, ja die einzige Bühne, auf der sich alle Ereignisse der Welt abspielen. Es enthält die Welt. Und ohne Bewusstsein bleibt nur Leere. Gleichzeitig ist das Bewusstsein nur der biochemische Überlebensmechanismus einer Spezies, die es sich darin eingerichtet hat. Wie bekommen wir das alles unter einen Hut? Die Antwort ist simpel und vor allem in östlichen Weltanschauungen zu finden. Unser Verstand und die Welt drumherum sind eins. Es gibt keine Grenze zwischen der Welt und unserem Bewusstsein, nur eine kosmische, alles umfassende Ganzheit.
Kurzum, wir können die Welt nicht wissenschaftlich beschreiben, wie wir sie mit unseren Sinnen erfahren. Aber wir können mit dieser Erkenntnis Frieden schließen, indem wir unser Bewusstsein als Teil des großen kosmischen Ganzen begreifen.
Klar wirkt das ein Stück weit paradox. Immerhin scheint es unzählige Bewusstseine zu geben, lauter individuelle Egos, die eigene Weltwahrnehmungen fabrizieren. Auch in diesem Rätsel führt uns die Lösung zum Aspekt der Ganzheit. Jedes individuelle Bewusstsein ist ein Versatzstück der Wirklichkeit. Alle unsere subjektiven Wahrnehmungen bilden gemeinsam das große Bewusstsein unserer Spezies. So gesehen wird dein Bewusstsein niemals ganz verglühen. Es bleibt auch nach deinem physischen Tod mit dem großen kosmischen Bewusstsein verbunden.
Das war unsere quantenphysikalische Wahrheitssuche zu dem Buch »Was ist Leben?« von Erwin Schrödinger. Wir rekapitulieren, indem wir zu Schrödingers großer Ausgangsfrage zurückkehren. Was ist Leben? Diese Frage gab anfangs nur weitere Rätsel auf. Denn einerseits müssen lebende Organismen groß genug sein, um nicht dem erratischen Verhalten ihrer kleinsten Bestandteile, der Atome, ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig sind bestimmte einzelne Atome buchstäblich überlebensnotwendig, denn sie enthalten den genetischen Code, der alle Eigenschaften und die Ontogenese, also die gesamte Entwicklung des Organismus, vorschreibt. Schrödinger behauptet, dass sich die organische Biologie wie die Quantenmechanik verhält. Ihre Atome finden sich zu stabilen Molekülstrukturen zusammen. Und diese Konfigurationen ändern sich nicht, wie von Darwin angenommen, langsam und kontinuierlich, sondern durch extrem seltene, abrupte und dafür umso folgenreichere Mutationen. Doch damit nicht genug. Das wahrlich Erstaunliche am organischen Leben ist, dass es durch die Aufnahme von Nahrung in der Lage ist, dem universellen Gesetz der Entropie zu trotzen und aus Ordnung Ordnung zu schaffen. Was du nun mit diesem Wissen machst? Nun, zum einen eröffnen Schrödingers Gedanken auch satte 80 Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch immer faszinierende Perspektiven auf das Wunder des Lebens. Und das allein macht doch schon ein wenig demütig. Sie sind eine Erinnerung daran, wie sehr manche Menschen ihrer Zeit vorausdenken. Wie viel wir über das Leben zu wissen glauben und wie wenig wir in Wirklichkeit verstehen. Daran, dass wir eigentlich kaum mehr tun können, als bescheiden und wissbegierig zu bleiben. Dass wir manche Rätsel dieser Welt vielleicht nie entschlüsseln werden und einfach nur mutmaßen können. So viel zu unserer Suche nach mikroskopisch kleinen Erklärungen auf kosmisch große Fragen. Wir hoffen, die Reise hat dir Spaß gemacht und du hörst bald wieder rein. Alles Liebe und schön neugierig bleiben.